Mich hat es auf der einen Seite frustriert, weil dieses Gefühl der Machtlosigkeit einen irgendwie gelähmt hat. Und gleichzeitig dann auch dieses Gefühl der Resignation und tatsächlich auch die Frage, was mache ich hier eigentlich, wenn doch eh nichts was bringt, was ich hier anfange. Und das war tatsächlich am Anfang relativ schwierig. Glücklicherweise gab es dann im Laufe der Zeit so Therapieansätze, die man dann versucht hat, die dann auch wirklich gezeigt haben, dass die Patienten davon profitieren. Und das Schöne war tatsächlich, zwei davon dann am Ende meiner Zeit dort auf der Intensivstation noch zu sehen, wie sie erfolgreich vom Beatmungsgerät entwöhnt wurden. Und so einen schwerstkranken Menschen dann nach 3-4 Wochen intensivmedizinischer Therapie im Bett sitzen zu sehen, jeden Tag mit beobachten zu dürfen, wie die immer mehr Kraft bekommen, wie sie immer mehr an Lebensenergie auch zurückgewinnen, das motiviert dann irgendwie.
Mein Name ist Nabil Atassi. Ich bin Arzt und Moderator. Die Corona-Krise hat auch mein Leben verändert. Nicht zuletzt deshalb spreche ich in diesem Podcast mit den Menschen aus dem medizinischen Bereich, die im Auge des Sturms rund um Ostern für uns im Einsatz waren und in vorderster Linie gegen Corona kämpften und immer noch kämpfen. Die Intensivschwester, der Notfallmediziner und die Rettungssanitäterin, sie erzählen von ihren ganz persönlichen Eindrücken in der Corona-Krise. Was haben sie erlebt, wie kamen sie zurecht und wie geht es ihnen jetzt? Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Covid-19 – Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Der SWR1-Podcast mit Dr. Nabil Atassi.
Heute spreche ich mit Lukas. Er arbeitet als Arzt auf der Intensivstation eines großen Klinikums in Stuttgart und hatte dort mit Corona-Patienten zu tun. Lukas kommt direkt vom Dienst hierher ins Studio und wir haben uns gleich mal auf das Du geeinigt. Hallo Lukas.
Ich grüße dich.
Wie geht's dir? Wie war dein Dienst heute?
Es ist eigentlich sehr entspannt, danke. Ich hatte eine junge Kollegin, die ich in den Bereich einarbeiten musste. Und von dem her hatte ich persönlich einen sehr entspannten Tag.
Du warst jetzt mehrere Wochen auf der Corona-Intensivstation im Einsatz und bist tatsächlich dorthin gerufen worden. Das heißt, du arbeitest zurzeit eigentlich gar nicht auf der Intensivstation, sondern wurdest dann gefragt, ob du dorthin kannst. Wie war das?
Also uns wurde eben schon, als klar war, dass sich die Situation eventuell so entwickeln könnte wie in Italien oder in Spanien, die Frage gestellt, ob wir dazu bereit wären, die Kollegen auf der speziell dafür ausgebauten Intensivstation zu unterstützen. Und dann war für mich eigentlich klar, ob ich jetzt früher oder später gehe, ist egal. Dann habe ich mich bereit erklärt und durfte, / musste dann relativ zügig auch dort das Team verstärken. Ja.
War das schwierig, also im Bereich des Teams Leute zu finden, die dann tatsächlich bereit waren, auch auf diese speziellen Stationen für Covid-19 zu wechseln?
Ich glaube tatsächlich, dass die Resonanz auf die Frage sehr verhalten war. Es waren mit mir eigentlich nur noch 3 Kollegen, die sich dazu bereit erklärt haben. Und das hat mich tatsächlich etwas gewundert, ja.
Bist dann hingegangen? Wie wurde das aufgenommen? Also wie war dann die Stimmung dort in diesem Team, das sich dann aus vielen verschiedenen Leuten zusammengestellt hat, die dann auch dort eingesetzt wurden zum ersten Mal?
Die Stimmung war wirklich großartig, weil jeder eben mit dem Wissen hingegangen ist. Wir wissen von nichts. Wir können uns nicht annähernd ausmalen, was uns erwartet. Wir kennen die Entwicklung der Patienten nicht. Und es hat sich sehr, sehr schnell eine Dynamik aller Fachdisziplinen und Fächer eigentlich entwickelt, die tatsächlich Spaß gemacht hat, weil man sehr viel mehr gelernt hat als auf einer eigentlichen Intensivstation, die vielleicht sich nur um internistische Patienten oder nur um anästhesiologische oder chirurgische Patienten kümmert. Und das war ein großer Zugewinn. Ich glaube tatsächlich für alle, die dort auf freiwilliger Basis Dienst getan haben, sowohl im pflegerischen als auch im ärztlichen Bereich.
Erzähl doch mal, also wie sah eure Arbeit da konkret aus? Du bist ja dort kurz vor Ostern, Anfang April, auf die Station gekommen. Es ging dann gerade los, dass die große Welle erwartet. Also was hat sich da genau abgespielt? Was habt ihr da gemacht auf der Intensivstation?
Für mich persönlich stand immer so das Gefühl der Unsicherheit im Raum, weil man einfach diese Art von Patient nicht kannte. Man wusste bei keinem, wie wird er sich entwickeln? Wird es jetzt nur bei einer Lungenproblematik bleiben? Wird es sich andersweitig äußern? Wird der Patient ein Organversagen aller Organe bekommen? Wann ist der Zeitpunkt, wo er ein Nierenersatzverfahren braucht? Wann ist der Zeitpunkt, wo er vielleicht stirbt? Wo ist der Zeitpunkt, wo man die Therapie umwerfen muss, wo man neue Therapieideen, Konzepte erarbeiten muss? Das hatte über die komplette Zeit was von Experimentalmedizin. Man fühlte sich wirklich wie im Mittelalter, wo man einfach noch nichts hatte, wo man noch nichts wusste. Und so stand man dann da. Man hat so viele Möglichkeiten in der heutigen Medizin, aber es gab einfach Patienten, wo man merkte, da bringt einfach gar nichts was. Und das war eine sehr erschreckende Erkenntnis für mich.
Du bist ja als Anästhesist, / Intensivmediziner, jetzt schon auch ein bisschen vom Fach, aber wie bereitet man sich denn auf sowas vor? Wie bereitet man sich vor auf eine Situation, auf Patienten, die man überhaupt nicht einschätzen kann? Kann man sich da überhaupt vorbereiten?
Ich habe es persönlich immer so versucht, indem ich geschaut habe, was an aktueller Literatur verfügbar ist. Erfahrungsberichte aus Italien, aus Spanien, aus China. Es gab auch Intensivmediziner in den USA, die sich wirklich täglich mit einem Update bemüht haben, um einfach die Bandbreite des Erscheinungsbildes von diesen Corona-positiven Patienten abzubilden. Das Problem war letzten Endes, dass man da gar nicht mehr mit dem Lesen hinterherkam, weil sich die Informationen irgendwann überschlagen haben und es ja im wahrsten Sinne des Wortes eine Informationsflut gab und was heute aktuell war, musste morgen gar nicht mehr gelten. Und so haben sich dann leider auch die Therapiekonzepte manchmal gestaltet. Und man hatte dann erst wirklich so nach diesen 4-5 Wochen ein Gefühl dafür entwickelt, welcher Therapieansatz könnte Schlimmeres verhindern.
Es wurde ja damals eine riesige Welle dann auch erwartet. Wie sah das konkret bei euch aus? Also kamen die Patienten dann richtig Schlag auf Schlag?
Es gab tatsächlich so eine Phase, wo täglich 1-2 Patienten neu aufgenommen wurden, die wirklich schwerst krank waren. Aber diese Phase hielt dann für 2 Wochen und ebbte dann aber auch merklich wieder ab. Unsere Intensivstation wurde ausgebaut auf insgesamt 38 Betten. Und
gab es denn überhaupt so viele Beatmungsgeräte dann in der Klinik oder musst du
ja,
da abgezogen?
Also das Haus, das wurde so ausgebaut, dass theoretisch weit über 200 Patienten hätten beatmet werden können, wenn die Welle so gekommen wäre wie in Italien oder in Spanien, ja.
Wir hatten ja das Glück, dass sie nicht kam. Wie groß war da die Differenz zwischen Vorbereitung und dem, was tatsächlich gekommen ist dann bei euch?
Also was das Vorhalten an Ressourcen angeht, waren wir richtig hochgefahren, zu Recht, weil jeder eben davon ausgegangen ist, dass es sich entwickelt wie in Italien oder in Spanien. Man hat aber auch gemerkt, wie dieser Druck zunehmend abfällt, als sich gezeigt hat, dass der Patientenzustrom nachlässt, dass es zwar relativ viele Neuinfizierte gibt, die aber doch recht symptomarm sind, vielleicht nicht mehr in eine Klinik müssen, von diesen, die in den Kliniken sind, nicht alle so schwerst krank sind, dass sie in der intensivmedizinischen Therapie bedürfen. Und da merkte man wirklich innerhalb des Teams, dass so das Gefühl der Erleichterung ein bisschen Einzug erhält.
Trotzdem waren das ja Patienten, die relativ schwer krank waren. Kannst du mal so ein bisschen berichten, wie sah denn da die konkrete Arbeit aus? Also wie ist das, wie kommt man da rein auf so eine Station? Muss man sich dann gleich umziehen? Das Infektionsrisiko ist ja da, man muss sich ja schützen.
Wir hatten den Vorteil, dass auf der Intensivstation die Belüftungsanlage speziell ausgebaut wurde, sodass man wirklich so Unterdruckkammern letzten Endes hatte, sodass die Virusverteilung nicht nach draußen passieren konnte. Wir mussten uns, bevor wir die Intensivstation betreten haben, komplett einschleusen. Das heißt, wir hatten unsere Vollschutzanzüge mit FFP2-Maske, Handschuhe, Kittel, Haube, die wir dann tatsächlich über den kompletten Dienst tragen mussten. Dann hat man natürlich versucht, im Rahmen der Visiten den Patientenkontakt möglichst gering zu halten, um sich selber letzten Endes auch so ein bisschen vor der Virenlast sozusagen zu schützen. Es hat immer so ein bisschen... Es gab einen Unterschied, wenn die Patienten intubiert waren, musste man eben darauf achten, dass die Schlauchsysteme alle geschlossen sind, sodass es zu keiner Virusausbreitung kam. Wenn die Patienten bereits entwöhnt waren vom Beatmungsgerät, mussten eben zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, dass man da ins Patientenzimmer reingehen konnte. Aber da waren wir doch recht gut aufgestellt eigentlich, was das angeht.
Also so in voller Schutzmontur mit Visier und so weiter musstet ihr euch da anziehen.
Genau.
Aber da gab es ja durchaus auch mal Engpässe, Knappheiten. Darüber wurde viel berichtet.
Davon haben wir jetzt insofern nichts mitbekommen, als dass bei uns ausreichend Material in der Zeit zur Verfügung stand. Aber uns wurde schon vom Einkauf gesagt, oh, guckt bitte so möglichst ressourcenschonend wie irgendwie geht. Was dann dazu geführt hat, dass auch die Empfehlung ausgesprochen wurde, man möge die FFP2 und FFP3-Masken vielleicht nochmal ein bisschen asservieren, bis Aufbereitungsmöglichkeiten existieren.
Heißt also wiederverwenden, die Masken?
Ja, es gab durchaus Kollegen, die das gemacht haben. Ich selber habe mich dann eher an die Herstellerempfehlung gehalten und habe nach einem Dienst die Maske entsorgt. Aber ansonsten, wir hatten auch auf der Station dann spezielle Visiere. Die Kollegen der Anästhesie, die für die Luftröhrenschnitte kamen, die haben sich dann nochmal extra ausgestattet. Man hat schon sehr darauf geachtet, dass man sich selbst schützt. Bei mir persönlich war die Angst relativ gering, mich selbst anzustecken, zumal wir uns sowieso jeden zweiten Tag haben abstreichen müssen.
Du sagst jetzt bei dir selbst, war das bei den Kollegen vielleicht anders?
Ich glaube schon, dass es Kollegen gab, die deutlich angstbehafteter waren, vor allem zu Beginn.
Wie geht man dann damit um in so einem Team? Also spricht man darüber? In den Arm nehmen kann man sich ja nicht. Also da muss man ja anders mit umgehen.
Ja, also man hat schon sehr viel darüber gesprochen. Wir haben auch von der Klinik jederzeit die Möglichkeit gehabt, irgendwie mit Seelsorgern in Kontakt zu treten. Nach so 2-3 Wochen gab es tatsächlich auch einen ehrenamtlichen Mitarbeiter vom Kriseninterventionsteam, der uns auf der Station unterstützt hat und sich vor allem um das seelische Wohl der Patienten gekümmert hat. Der sich dann darum kümmerte, dass Videoanrufe zur Familie auch ins Ausland möglich gemacht werden oder dass ein bestimmtes Essen gebracht wird, einfach, dass der Mensch wieder richtig Freude empfindet. Und von dem her, also was so die Psychohygiene, wie man ja schon so schön sagt, da wurde schon darauf Acht gelegt, dass die nicht zu kurz kommt, weil man eben nie wusste und immer noch nicht wirklich weiß, in welche Richtung sich die Situation entwickelt.
Du wirkst ja jetzt relativ nüchtern und abgeklärt. Gab es da in der Zeit, in der man jetzt auf so einer Intensivstation arbeitet, mal so einen Punkt, wo man gesagt hat, das ist jetzt schon heftig, was da passiert?
Tatsächlich gab es bei mir schon relativ am Anfang das Gefühl der Resignation und des Kapitulierens. Weil man, wenn man auf einer normalen, also in Anführungszeichen normalen operativen Intensivstation arbeitet, gibt es bestimmte Krankheitsbilder, die im schlimmsten Falle irgendwelche Konsequenzen mit sich ziehen, die dann vielleicht irgendwann zum Tod führen. Und wenn der Tod dann eintritt, dann kann man einen kausalen Zusammenhang erkennen, wie es jetzt zum Todeseintritt kam. Bei den Patienten war es so, dass die sich immer verschlechtert haben, immer weiter verschlechtert haben. Und dann gab es einen Punkt, wo man erkannt hat, ups, jetzt ist es zu spät. Und man wusste in keinerlei Hinsicht, was man jetzt noch tun könnte, um diese Menschen vom Tod zu bewahren.
Welcher Punkt war das genau, an dem man das festgestellt hat? Jetzt ist es zu spät?
Ganz viele Patienten haben angefangen, so eine marmorierte Haut zu entwickeln. Bei den einen hat es am Bauch angefangen, die anderen hatten marmorierte Knie.
Wie verhält man sich dann in so einer Zeit? Also was geht da in einem vor, wenn man sagt, ich weiß eigentlich, da kann man kann nichts mehr machen. Es ist aus medizinischer Sicht keine sinnvolle Therapie mehr möglich. Was macht das mit einem als Arzt, der in so einer Station dann im Einsatz ist?
Mich hat es auf der einen Seite frustriert, weil dieses Gefühl der Machtlosigkeit einen irgendwie gelähmt hat. Und gleichzeitig dann auch dieses Gefühl der Resignation und tatsächlich auch die Frage, was mache ich hier eigentlich, wenn doch eh nichts was bringt, was ich hier anfange? Und das war tatsächlich am Anfang relativ schwierig. Glücklicherweise gab es dann im Laufe der Zeit so Therapieansätze, die man dann versucht hat, die dann auch wirklich gezeigt haben, dass die Patienten davon profitieren.
Kannst du mal ein Beispiel nennen?
Also es gab so Antikörper, mit denen wir gearbeitet haben, die bei bestimmten Patienten aber auch mehr oder weniger so nach, ja gut, jetzt probieren wir es halt, angewendet wurden, die dann tatsächlich relativ gut darauf reagiert haben. Und das Schöne war tatsächlich, zwei davon dann am Ende meiner Zeit dort auf der Intensivstation noch zu sehen, wie sie erfolgreich vom Beatmungsgerät entwöhnt wurden. Und so einen schwerstkranken Menschen dann nach 3-4 Wochen intensivmedizinischer Therapie im Bett sitzen zu sehen, jeden Tag mit beobachten zu dürfen, wie die immer mehr Kraft bekommen, wie sie immer mehr an Lebensenergie auch zurückgewinnen, das motiviert dann irgendwie. Und jetzt sind wir in der glücklichen Lage, dass wir aktuell keine Patienten haben, wo wir diese Experimentalmedizin weiter ausprobieren müssen.
Weil sich jetzt die Zahlen tatsächlich so zurückentwickelt haben.
Genau.
Aber jetzt in der Zeit, damals mit den schweren Verläufen, die sich gezeigt haben, die auch tatsächlich ja da waren auf Intensivstationen, ich nehme an, alle beatmet. Intensivstation ist immer beatmet. Wie geht man dann mit so Äußerungen um von zum Beispiel grünen Politikern wie Boris Palmer, die dann sagen, ja, wir helfen doch Leuten, die sowieso bald sterben. Findet man sowas dann schwierig? Nun kann man ja auch sagen, er ist vielleicht auch nicht richtig verstanden worden oder doch richtig verstanden worden. Aber die Aussage stand ja erstmal so im Raum.
Ich persönlich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich es mir durchaus vorstellen konnte, dass er sich einfach unüberlegt ausdrückte, weil tatsächlich, glaube ich, auch innerhalb der Gesellschaft die Frage im Raume stand, was bringt es uns, diese hochvulnerablen Patienten intensivmedizinisch zu betreuen?
Was bringt es denn aus deiner Sicht? Hat das was gebracht?
Ich glaube, für viele hat man noch ein bisschen Lebenszeit gewonnen, die auch wertvoll war für die Menschen, die vielleicht tatsächlich wieder nach Hause gehen können, die nochmal eine schöne Zeit mit ihrer Familie verbringen, weil es geht da ja nie nur um den Patienten, sondern auch um all das, was er an Familie mitbringt, an sozialem Umfeld. Und auch mitzubekommen, wie Familien darunter leiden, ihre Angehörigen nicht besuchen zu können, vielleicht von der Nachricht tatsächlich auch überrascht sind, dass der Mann, die Frau, der Sohn, das Kind verstorben ist.
Gab es diese Verläufe, diese plötzlichen Verläufe auch von Patienten, die nicht vorerkrankt waren?
Ja.
Also das ist kein Märchen?
Nein.
Stichwort nochmal Beatmung. Patienten, die dann wirklich schwer krank sind und auch beatmet werden müssen auf Station. Da gibt es ja auch verschiedene Beatmungstechniken. Das ist ja eine Menge Arbeit auch. Wart ihr denn personell gut genug aufgestellt, um das alles stemmen zu können?
Wir hatten das große Glück, dass dadurch, dass wir relativ schnell oder dass unsere Geschäftsführung relativ schnell das OP-Programm runtergefahren hat und auch die ganzen Elektivpunkte nicht mehr einbestellt hat, ein kompletter Gebäudeblock sozusagen als Corona-Station ausgebaut wurde, wurden so viele Ressourcen freigesetzt, dass die Intensivstation personell wahnsinnig gut aufgestellt war. Zum Teil gab es eine 1-zu-2-Betreuung, 2 Patienten auf einen Arzt. Und das wünscht man sich ja eigentlich auch im Regelbetrieb, diesen Zustand. Und den hatte man jetzt. Und da fühlte man sich auch deutlich besser, wie wenn man sich vor Augen geführt hätte, was wäre, wenn das Worst-Case-Szenario da gewesen wäre und ich als ein Arzt mich um 12 Patienten hätte kümmern müssen, die alle schwerst krank sind.
Das ist ja durchaus auch ein Fall, der in der normalen Leben, sage ich jetzt mal, außerhalb von Corona durchaus mal eintreten kann.
Genau. Das ist ja eigentlich Regelbetrieb.
Können wir was lernen aus dieser Corona-Krise für unser Gesundheitssystem?
Ich persönlich nehme für mich so ein bisschen mit, dass das Leben nach wie vor wahnsinnig wertvoll ist und dass es wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren wieder zu so einer Situation kommen wird und dass wir durch das Handeln, wie es passiert ist, indem wir in den Nachbarländern gesehen haben, wie sich die Situation entwickelt, frühzeitig mehr oder weniger das System runtergefahren haben und dadurch das Gesundheitssystem insofern geschont haben, als dass die Möglichkeit bestand, es richtig vorzubereiten. Wir wurden also nicht überrascht. Ich wünsche mir auch für die Zukunft, wenn es sich wieder abzeichnet, dass sowas kommt, dass man diesen Weg wieder geht, weil da geht es dann weniger darum, wirklich Menschenleben zu retten, weil man, solange man sich damit nicht auskennt, ist es einfach schwierig. Aber man kann die Ressourcen dann einfach gezielter einsetzen.
Wie stehst du jetzt den aktuellen Lockerungen dann gegenüber, also mit der Erfahrung dann auch im Hinterkopf von der Intensivstation, wenn man jetzt sieht, jetzt geht doch alles relativ schnell und wir kehren zurück zur Normalität?
Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich auf das Sozialleben wieder, Freunde zu sehen, mit meiner kleinen Tochter auf den Spielplatz zu gehen, auch einfach mal wieder zu sehen, dass Menschen sich in einem Café treffen, das Sozialleben, und das ist ja unfassbar wichtig für uns, einfach wieder stattfindet. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob es nicht doch ein Ticken zu früh war. Wenn man jetzt sieht, dass wenn nach Ostern jetzt keine Welle mehr kommt, dann haben wir es vielleicht sogar geschafft, und es zeichnet sich ja aktuell auch so ab.
Es gab ja durchaus auch Theorien, die also voraussagen, dass die Welle eigentlich erst im Juni kommt. Was machen wir dann, deiner Meinung nach? Was wäre dann gut? Wieder Lockdown?
Ich glaube, man ist jetzt in der guten Situation, dass man innerhalb von wenigen Stunden die Krankenhäuser wieder in den, ich nenne es Corona-Modus, versetzen kann, Ressourcen frei macht und sich damit letzten Endes wieder um diese Schwerstkranken schnell kümmern kann.
Wenn man auf so einer Corona-Station arbeitet, dann erzählt man das ja wahrscheinlich auch in seinem Umfeld, dass man jetzt gerade auf der Intensivstation im Einsatz ist, oder schweigt man da eher so ein bisschen drüber?
Wenn ich gefragt werde, erzähle ich davon, aber ich finde das jetzt nichts, was an die große Glocke gehängt werden muss, weil ich denke, jeder, der im Gesundheitssystem arbeitet, hat in irgendeiner Weise damit Kontakt gehabt.
Was spiegelt einem so ein Umfeld dann, wenn man das erzählt? Hast du da besondere Erfahrungen gemacht? Gab es da zurückhaltende Reaktionen?
Ich weiß von Kollegen, die im privaten Umfeld die Situation erlebt haben, dass sie keinen Kontakt mehr hatten wollen, weil eben die Angst besteht, sich anzustecken und sowas. Und das fand ich ein bisschen gruselig. Ich selber war eigentlich nie mit so einer Situation konfrontiert, eher erstaunen. Und dann gab es natürlich immer die Frage, ob es denn genauso schlimm sei wie in Italien oder in Spanien.
Erstaunen über, also die Frage, warum machst du das?
Nee, eher erstaunt darüber, dass ich eben auf der Intensivstation bin und diesen Schritt gegangen bin, so nach dem Motto. Aber ich meine, wäre es so gekommen wie in den Nachbarländern, dann wären wahrscheinlich alle in so einer Station gebunden gewesen.
Das konnte ja zum Glück bisher abgewendet werden. Wie optimistisch siehst du jetzt den nächsten Wochen und Monaten gegenüber? Glaubst du, es kommt nochmal was, oder haben wir es wahrscheinlich hinter uns?
Ich frage mich, ob eventuell einfach das Glück vorliegt, dass wir mit einer Virusmutation zu tun haben, die vielleicht nicht ganz so heftig ist in ihrer Virulenz. Aber da ich kein Virologe bin, kann ich das nicht sagen. Aber ich hoffe tatsächlich, dass es nicht zu einer weiteren Welle kommt.
Wenn noch eine Welle kommen sollte, wenn es doch so kommt, können wir dann wieder auf dich zählen? Bist du dann wieder dabei auf der Intensivstation? Oder lässt du mal anderen den Vortritt?
Nein, da ich jetzt die Abläufe kenne, werde ich unverzüglich dort wieder anfangen. Ja.
Was würdest du dir so für die Zukunft wünschen? Was können wir lernen aus dieser Corona-Krise, zum einen als Gesundheitssystem und auch als Gesellschaft?
Ich würde mir wünschen, dass es nicht nur beim Klatschen bleibt, sondern dass wirklich auch in höchsten politischen Ebenen darüber diskutiert wird, dass vor allem die Pflegekräfte, die ja eine unfassbare Arbeit leisten, adäquat für ihre Arbeit bezahlt werden. Und auch im ärztlichen Bereich die Relation zwischen Studium, Facharztausbildung, Belastung innerhalb des Berufs mit Schichtdienst, mit Wochenendarbeit und, einfach nicht adäquat im Lohn wiedergespiegelt wird, wenn man das jetzt mit einem Maschinenbauingenieur bei Bosch oder bei Mercedes oder bei Porsche vergleicht. Und da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn auch gesamtgesellschaftlich anders darüber gesprochen wird, wenn einfach plötzlich wieder wahrgenommen wird, dass Gesundheit einen Wert hat, den man eben nicht mit Klatschen bezahlen kann.
Lukas, in diesem Sinne, ich danke dir vielmals für deinen Einsatz gegen Corona und natürlich auch fürs Kommen hierher in den Podcast. Ich wünsche dir natürlich alles Gute für die weitere Arbeit und dass uns eine weitere Welle erspart bleibt.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Covid-19, was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Dr. Nabil Atassi in einem Podcast von SWR1.